Rainer, lies mal vor.
Kapitel 17. Als Julius Savini die Dorfstraße zur Post hinunterging, sah er eine ihm bekannte Gestalt auf dem Bürgersteig. Er war wenig erfreut darüber, und wenn er in eine Seitenstraße hätte entweichen können, hätte er es sicher getan. Aber er musste an dem jungen, frischen, fröhlichen, rothaarigen jungen Mann vorbei, der seine Morgenzigarre rauchte und wohlgefällig in die Welt schaute, als ob sie sein Eigentum sei. Spike winkte und Savini kam auf ihn zu. »Ich habe furchtbare«, begann er. »Sie haben immer furchtbare Eile, das weiß ich. Und Sie wünschen nicht, dass der Alte sieht, dass Sie mit mir sprechen, sonst verlieren Sie Ihre Stelle, das weiß ich auch alles ganz genau. Sagen Sie einmal, Julius, wir müssten eigentlich besser miteinander bekannt werden. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich Sie mit Ihrem Vornamen anrede. Das tue ich nur bei ganz bevorzugten Leuten. Nein, nein, ich mache keinen Spaß. Meinen ersten Jungen werde ich auch Julius nennen. Nun hören Sie mal zu. Ich möchte Sie etwas fragen. Kennen Sie Featherstone von Scotland Yard?«
Savini nickte.
»Ja, ich kenne ihn«, sagte er kurz. »Er ist doch der Herr, der so viel bei den Howards verkehrt. Warum suchen Sie denn nicht Mr. Howard auf? Er wohnt doch jetzt in Ladies Manor und kann Ihnen über Featherstone genügend Aufklärung geben.« »Ich war schon bei ihm«, erwiderte Spike. »Also, Sie kennen Featherstone?«
»Das habe ich Ihnen doch schon gesagt«, entgegnete Julius ungeduldig. »Nun muss ich aber wirklich fort, Holland.«
»Nennen Sie mich doch Spike. Ich möchte wirklich, dass wir gute Freunde werden. Was haben Sie eigentlich für einen neuen Hausmeister?« fragte er obenhin.
Julius zuckte die Schultern. »Er ist ein ganz brauchbarer, tüchtiger Mann. Er wurde uns von einem Londoner Büro zugeschickt.«
»Ein tüchtiger Hausmeister? Das klingt ja ganz nüchtern«, sagte Spike und sah den anderen scharf an. »Kommt er denn auch mal ins Dorf herunter?«
»Ich glaube schon.«
»Ist es jemand, den Sie schon von früher her kennen?«
»Warum fragen Sie mich denn nun dauernd über den Hausmeister aus?« entgegnete Julius ärgerlich. »Ist er etwa ein Freund von Ihnen?«
»Wozu laufen Sie nun schon wieder so eifrig davon?« sagte Spike und hielt Savini am Arm fest, als er entschlüpfen wollte. »Sagen Sie mal, gibt es etwas Neues? Was macht der grüne Bogenschütze? Ist er noch immer in Ferien?«
»Nein, er war wieder da«, fuhr Julius heraus. »Er hat in der letzten Nacht die Hunde betäubt. Ich bin gerade auf dem Weg zur Post, um ein Telegramm abzuschicken, damit noch zwei Hunde kommen sollen. Der Alte denkt nämlich, dass der Bogenschütze nicht imstande ist, vier Hunde zu betäuben.«
Jetzt glückte es Savini, sich loszumachen, und er lief so schnell er konnte davon und bemühte sich, eine möglichst große Strecke zwischen sich und den neugierigen Spike zu bringen. Holland hatte an dem Morgen einen Brief aus Belgien bekommen. John Wood hatte die Absicht, am Ende der Woche wiederzukommen und lud Spike ein, mit ihm zu essen. Der eine Teil des Briefes interessierte ihn sehr.
»Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir einen so langen Bericht über Bellamy und die außerordentlichen Vorgänge in seiner Burg eingeschickt haben. Seit dieser Zeit halte ich Ihre Zeitung und verfolge Ihre Artikel über den grünen Bogenschützen. Ihre Ausführungen sind sehr bemerkenswert. In Ihrem Begleitbrief sprachen Sie noch die Vermutung aus, dass Abel Bellamy durch die dauernde Beunruhigung des grünen Bogenschützen zusammenbrechen wird. Aber wie ich Ihnen schon früher sagte, irren Sie sich in diesem Punkt. Nichts in der Welt kann diesen teuflischen Menschen in Furcht setzen. Auch glaube ich nicht, dass Abel Bellamy von seiner Hand getötet wird wie Krieger. Meiner Meinung nach hängt Bellamys Schicksal von den Entdeckungen ab, die der Unbekannte in dem Schloss macht, in dem er umgeht.«
Der Brief handelte dann weiter von Woods großem Plan und den Fortschritten, die er bei dessen Durchführung gemacht hatte. Es war ihm gelungen, eine Anzahl reicher Amerikaner und Engländer für sich zu interessieren, und er hatte einen größeren Erfolg, als er jemals hoffen durfte. Spike las aber diesen Teil des Briefes nicht sorgfältig durch,
denn im Moment war er gerade nicht leidenschaftlich an Wohlfahrtseinrichtungen für kleine Kinder interessiert, umso mehr aber an Abel Bellamy. Er konnte sich nicht genügend wundern über den großen Unterschied in dem Charakter dieser beiden Männer. Der eine war ein brutaler Riese, der wie ein Menschenfresser in den Märchen in seiner Festung saß und von dem nur Unglück und Hass ausgingen, während der andere, durch eine zarte und mitleidvolle Seele getrieben, sein ganzes Lebenswerk der Nächstenliebe widmete. Holland hatte eine Einladung zu Tisch bei den Howitts erhalten und wanderte nun die hübsche Allee hinauf, die an den hohen Mauern der Burg entlang führte. Plötzlich kamen die Kamine von Ladies Manor in Sicht, die noch aus der Zeit der Königin Elisabeth stammten. Spike hatte sich schon früher um alte Bauten gekümmert, und wie die meisten Amerikaner wusste er besser mit der Baugeschichte Englands Bescheid, als die Engländer selbst, die diese Schönheiten jeden Tag sehen. Ladies Manor war im 15. Jahrhundert für Isabel Dyle erbaut worden, die einer der de Courcys liebte. Es war teilweise zur Zeit der Königin Elisabeth durch Feuer zerstört, aber sofort wieder aufgebaut worden. Der Tag war schön und für diese Zeit des Jahres warm. Als er in den Garten eintrat, fand er dort Valerie Howard, die das Einpflanzen von Blumenknollen überwachte. »Es sieht so aus, als ob Sie sich für immer hier niedergelassen haben«, lächelte Spike, als er ihr die Hand gab. »Ja, für lange Zeit«, sagte sie ruhig. »Sie werden meinen Vater in der Bibliothek finden. Ich fürchte, dass Ihnen das Haus etwas ungemütlich vorkommt, weil die Handwerker noch da sind, Mr. Holland. Aber das Zimmer meines Vaters ist vollkommen renoviert und dort haben Sie Ruhe.« Die melancholische Stimmung im Gesichtsausdruck Mr. Howitts war verschwunden. Er war freundlich und guter Dinge, und Spike, der den Grund nicht ahnen konnte, dachte, dass der Luftwechsel eine so günstige Wirkung auf ihn hervorbrachte. Aber dann zeigte ihm Mr. Howitt stolz all die Papiere und Bücher, die er gesammelt hatte, und erzählte ihm von seinem Plan, ein Buch zu schreiben. Er fragte ihn sogar wegen der Einleitung um Rat. »Haben Sie schon etwas von Ihrem Nachbarn gesehen, Mr. Howard?« »Wer ist das? Ach, meinen Sie etwa Bellamy?« Mr. Howard verzog das Gesicht. »Nein, ich möchte überhaupt nichts von ihm sehen. Gott sei Dank ist er ein wenig geselliger Mensch, und ich brauchte nicht zu fürchten, dass er zum Tee zu uns herüberkommt«, fügte er ernstlich hinzu. »Haben Sie sich in England auch schon an das ewige Teetrinken gewöhnt? Wenn nicht, so vermeiden Sie es. Es ist schlimmer, als wenn man ein anderes Narkotikum zu sich nimmt.« Der Park, der zu Ladies Manor gehört, war nicht sehr ausgedehnt. Er war etwas weniger als 2 Morgen groß und nach der einen Seite durch die Mauern der Burg Bellamys begrenzt. Dies konnte Spike auch nach dem Essen feststellen, als die junge Dame ihm den Garten zeigte. »Hier, hier scheint ein Tor nach drüben zu gehen, Miss Howard.« »Früher war hier ein Tor«, sagte sie fast bedauernd, »aber Mr. Bellamy hat die Öffnung auf der anderen Seite zumauern lassen.«
»Ha, vielleicht hat er Angst vor dem grünen Bogenschützen«, meinte Spike lustig.
»Sie fürchten sich doch nicht etwa, wenn ich diese indiskrete Frage an Sie stellen darf, Miss Howard?«
»Nein. Nicht im geringsten.«
Spike betrachtete die Mauer mit dem größten Interesse.
»Sie ist hier niedriger als sonst irgendwo«, sagte er. »Sie hätten von hier aus die beste Gelegenheit, einmal einen Erkundigungsgang in Bellamys feudale Besitzung zu unternehmen.«
Er trat an die Mauer und streckte den Arm aus. Er konnte das obere Ende der Mauer mit der Hand erreichen.
»Es gehören nur 2 leichte Leitern dazu, dann sind Sie drüben. Ich fange an, Sie zu beneiden, Miss Howard. Ich möchte Sie ja nicht darum bitten, mir dabei behilflich zu sein, einen Einbruch in die Burg von Ihrem Hinterhof aus zu machen. Aber wenn Sie mich nur ein wenig ermutigten, würde ich in einer dunklen Nacht kommen und mich einmal persönlich nach dem Bogenschützen umsehen.« Sie lachte leise.
»Ich werde mich hüten, Sie zu ermutigen, Mr. Holland«, sagte sie. »Haben Sie Captain Featherstone in der letzten Zeit einmal gesehen?«
fragte sie dann plötzlich.
»Nein, Seit letzten Montag nicht mehr. Er erzählte mir, dass er verreisen müsste, obgleich ich das stark bezweifle. Unter uns gesagt, Miss Howard, ich habe eine Idee, dass er der neue Hausmeister in der Burg ist. Ich weiß, dass er sich sehr für Bellamy und besonders für seine Gasrechnungen interessiert. Was er nun gerade hierin findet, mag der Himmel wissen.
»Was sagten Sie da eben?«
fragte sie schnell. Spike erzählte von dem häuslichen Streit, der zur Entlassung des früheren Hausmeisters von Gar geführt hatte. »Ich habe es Featherstone neulich erzählt, und nachher ist mir erst eingefallen, dass er sich vielleicht um den Posten beworben hat. Diese Leute von der Geheimpolizei geben alle gute Hausmeister ab. Einige von ihnen sind die ganze Zeit in solchen Stellungen beschäftigt und tun nichts anderes. Aber um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich selbst hatte auch den Plan, einen unserer Leute von der Zeitung hinzuschicken. Aber bevor unser Redakteur sich die Sache überlegte, dann erst noch einen Rechtsanwalt um Rat fragte und in der Stille der Nacht seine Seele auf Herz und Nieren prüfte, ob das möglich sei, war die Stelle natürlich längst besetzt. Ich bin davon überzeugt, dass Featherstone der neue Hausmeister ist, denn erstens sagt man, dass er sehr hübsch sein soll, und zweitens kommt er niemals ins Dorf, dass wir ihn uns auch einmal ansehen könnten. Etwas spricht allerdings dagegen. Ich habe heute Morgen mit Julius Savini gesprochen. Ich vermute, dass er eine etwas böse Vergangenheit hat und dass es nur wenig Justizbeamte gibt, die ihn nicht kennen. Wenn Featherstone nun der neue Hausmeister wäre, hätte Savini es Bellamy sicher verraten. Sie dachte nach.
»Also, Captain Featherstone hat der hohen Gasrechnung solchen Wert beigelegt.«
Spike nickte. »Möglich, dass er ein Familienvater ist,« sagte er leichthin. »Wenn er Junggeselle wäre, hätte ihn doch die Tragödie einer großen Gasrechnung nicht weiter beunruhigt.«
»Captain Featherstone ist nicht verheiratet,« sagte sie ein wenig kühl und wurde rot, als Spike sich wegen seines Irrtums entschuldigte. »Ich weiß gar nicht, warum Sie sich entschuldigen,« sagte sie gereizt. »Ich habe Ihnen doch nur gesagt, dass er nicht verheiratet ist. Sie kennen also Julius Savini?«
fragte sie, da sie die Unterhaltung auf einen anderen Gegenstand bringen wollte.
»Können Sie mir irgendetwas von ihm erzählen?«
»Nicht viel,« erwiderte Spike überrascht. »Ich weiß nur, dass er ein Mischblut ist. Sein Vater war ein Italiener, seine Mutter eine Inderin, und ich glaube, Julius hat die schlechten Charakterzüge von beiden geerbt. Früher war er mit der Crowley-Bande zusammen, aber ich habe nie erfahren, ob er der Verführte oder der Verführer war. Die Polizei hat vor einem Jahr die Gesellschaft unschädlich gemacht und aus einem mir unbekannten Grund gelang es Julius, sich aus dem Staub zu machen. Möglich, dass er also nur von den anderen verführt wurde. Vielleicht diente er ihnen auch als Lockvogel. Ich war zuerst erstaunt, ihn in Bellamys Diensten zu finden, aber als ich es mir dann später überlegte, erkannte ich, dass Julius genau der richtige Mensch war, der dem Alten besonders passte. Er ist ein geborener Schuft und hat überhaupt kein Gewissen. Aber er fürchtet sich entsetzlich vor Bellamy. Er hat den Kopf voller Pläne, schnell reich zu werden, aber er hat weder Verstand noch Energie, um diese Pläne auszuführen. Das ist sein Charakter, und ich glaube, dass ich ihm nicht Unrecht tue.«
»Sie beurteilen ihn wahrscheinlich richtig,« entgegnete Valerie.
Spike hatte für unbegrenzte Zeit Aufenthalt in Gar genommen. Zweimal am Tag telefonierte er mit seiner Redaktion, und obwohl Mr. Syme vermutete, dass der grüne Bogenschütze nur ein Vorwand für ihn war, sich vor der Arbeit zu drücken, und die Geschichte auch dem Publikum nicht mehr so interessant war, wollte er doch die Verantwortung nicht auf sich nehmen, seinen Angestellten zurückzurufen. Am Nachmittag sprach Spike gerade mit der Redaktion, als er Valerie in ihrem Auto in der Richtung nach London die Straße entlangfahren sah. Das Telefon im blauen Bären befand sich in der großen Halle, was etwas peinlich für ihn war, wenn er geheime Unterredungen mit der Polizei führen wollte, denn das Telefon befand sich in Hörweite vom Buffet. Er trat an die Haustür und schaute hinter Valerie her. Dann kam ihm plötzlich ein Gedanke. Er ging zum Telefonapparat zurück und verlangte noch einmal die Redaktion. Nach einer Viertelstunde hatte er glücklich die Verbindung bekommen, und das war für die dortigen ländlichen Verhältnisse ein äußerst günstiger Schnelligkeitsrekord.
»Sind Sie am Apparat, Mr. Syme? Miss Howard ist nach London gefahren.
schicken Sie doch einen Mann hinter ihr her. Ich glaube, man könnte manches dabei herausbekommen, wenn man ihr folgte. Nicht, dass man es in die Zeitung bringt, verstehen Sie mich, aber es könnte mir bei der Aufklärung hier helfen.
Ah, Miss Valery, hat sie denn auch irgendetwas mit dem grünen Bogenschützen zu tun?
Fragte Mr. Syme ironisch.
Nicht nur ein wenig. Ich glaube, sie spielt eine der Hauptrollen bei der ganzen Geschichte,
erhielt Syme zur Antwort.